Willkommen beim WordPress-Sofa. Nehmt euch einen Stuhl, ein Sitzkissen, einen von den Sitzsesseln da hinten. Am besten nicht den da hinten, der da ist kaputt. Aber setzt euch einfach mal hin, genießt es. Willkommen. Heute sind wir ein bisschen weniger, aber wir haben einen Spezialgast dabei. Heute sind wir der Sven, der Robert und der Felix. Und wir würden mit den News eigentlich relativ schnell loslegen. Ich würde sagen, lass uns gleich mit dem großen Thema anfangen, warum wir den Felix überhaupt da haben. Es gibt so ein Ding namens PWA und dieses Progressive Web Apps hat eine neue Version bekommen, das WordPress-Plugin davon, und davon kann uns der Felix doch einfach mal was erzählen.
Ja, praktisch gesehen gibt es sogar zwei Dinge. Es gibt PWA und AMP.
Ah ja, also, ich komm schon wieder woanders. Entschuldigung. Ich bin schon in der Zukunft.
Okay. Ja, das PWA, also fange ich mal da an, wo du gerade auch angefangen hast. PWA, das ist ein WordPress-Plugin, was Service Worker, was eine neue Funktionalität ist, also relativ neue Browser-Funktionalität, das im Prinzip JavaScript im Background, im Hintergrundprozess laufen lässt und weniger technisch gesprochen Dinge erlaubt, wie dass man Webseiten benutzen kann, selbst wenn man offline ist, wenn man sie vorher besucht hat, bestimmte Interaktionen sogar offline durchführen kann, wie zum Beispiel auf der WordPress-Seite Kommentare hinterlassen. Und Service Worker ist eine neue Technologie und die powert sozusagen etwas, was auch allgemein als Progressive Web Apps bekannt ist. Und es gibt ein WordPress-Plugin PWA, woran wir arbeiten, was diese Möglichkeiten eben zu WordPress bringt. Und zum heutigen Zeitpunkt ist es eben die wichtigsten Bereiche davon, dass alle möglichen Assets, also CSS-Dateien, Bilder und sowas gecached werden und dann auch bestimmte Seiten offline verfügbar mal gemacht werden können und auch zum Beispiel, dass man offline Kommentare hinzufügen kann.
Und PWA, ja. Es wird vorwiegend für Mobilgeräte eingesetzt, oder?
Also PWA funktioniert sowohl für Mobilgeräte als auch für Desktop. Es hat ein bisschen ursprünglich vielleicht den Hintergrund, dass man eben Websites ähnlicher den native mobilen Apps machen will. Also dass sie mehr Möglichkeiten, mehr Capabilities bekommen, die ursprünglich nur native Apps auf dem Handy hatten. Und das soll eben auch alles jetzt im Web, im offenen, normalen Web ermöglicht werden.
Okay.
Von dem PWA-Plugin haben wir jetzt vor knapp 2 Wochen eine neue Version veröffentlicht, die 0.2, also immer noch sehr früh, aber da steckt extrem viel Funktionalität drin, denn 0.1 wurde letztes Jahr im Juli veröffentlicht, also ist einige Zeit vergangen.
Das heißt, in ein paar Jahren habt ihr dann 1.0.
Ja, das ist ein bisschen, das Projekt war ein bisschen untergegangen in den letzten Monaten und wir haben jetzt praktisch auch wirklich, muss ich zugeben, einfach, wir haben jetzt released, was jetzt auch alles da war und weil wir einfach vorher irgendwie es nicht released haben. Also.
Genau, da würde ich ganz kurz reinspringen, dass die Leute auch mal noch zuordnen können, wenn der Felix sagt, wir. Felix ist im Google Programmer Developer?
Also meine Rolle heißt Developer Programs Engineer. Ich bin genau. im Content Experience Team und das ist ein Team bei Google, was sich halt auf CMS, also so Content Management Systeme wie WordPress, vor allen Dingen eben WordPress, weil es so verbreitet ist, spezialisiert und da moderne Webtechnologien und User Experience in der Hinsicht voranbringen will.
Genau, und da ist quasi, Felix war ja vorher schon quasi Core-Committer war, ist er quasi jetzt einfach nur, wird er jetzt quasi von Google bezahlt, da am Core von WordPress mitzuarbeiten, dort neue Web-Technologien einzubauen und eben sich ums AMP und PWA-Plugin zu kümmern. Und zu dem AMP-Plugin habt ihr ja auch ein neues Release gemacht. Was ist denn da Neues drin?
Genau, das AMP-Plugin, soll ich kurz sagen, was zu AMP sagen?
Ja, bitte. Gerne.
AMP ist ist im Prinzip ein Web-Components-Framework, was es deutlich vereinfacht, performante und moderne Website-Experiences zu gestalten. Denn das ist, wenn man Entwickler ist, da weiß mit Sicherheit, es gibt immer neue Technologien und man muss immer am Ball bleiben und es gibt viele Möglichkeiten, viele Dinge falsch zu machen. Und AMP ist im Prinzip ein HTML-Framework. Das heißt, man muss wirklich HTML schreiben, um das zu benutzen und nicht irgendwie JavaScript oder CSS oder sonst was. Ja, man muss das jetzt im HTML-Framework, das bestimmte dass viele Best Practices eben forciert und gleichzeitig auch eben einige Dinge beschränkt, restricted. Ich bin hier, es gibt zu viele englische Wörter.
Nein, aber das, also der Hintergrund, also was ich da so rausgelesen habe, ist ja, dass das A bei AMP steht ja für Accelerated, sondern es geht darum, wirklich das Web schneller zu machen, weil ja eben, wir haben ja noch kein 5G, aber wir haben ja doch den relativen Luxus, dass wir außer an Milchkannen haben wir ja relativ schnelles Netz, aber das ist ja nicht überall in der Welt so und wenn wir ja wissen, aus dem Shop-Bereich, jede Sekunde, die du langsamer bist, verlierst du quasi Leute, die das anschauen wollen. Also selbst wenn du eine Webseite hast, die quasi kein Shop ist und die Webseite braucht länger als mehrere Sekunden, hast du auch wieder die User verloren. Das heißt, da ist es sehr praktisch, dass quasi durch die Reduktion von Funktionen, die das Netz schneller gemacht wird. Das ist ja auch, war ja mal ein Google-Projekt, ist ja dann quasi in eine Foundation gegeben worden, dass die sich quasi unabhängig von Google um den AMP-Standard selber kümmern können, das AMP-Project. Und da finde ich es halt sehr schön, dass Google da so viel auch Gas gibt an der Stelle, dass wir schnellere Webseiten und eben, dass der AMP-Standard mit WordPress leicht umzusetzen ist.
Genau, und ja, noch, also wichtig für AMP ist eben noch zusätzlich, es ist nicht nur das Ziel, die Websites performant zu machen, sondern auch es möglichst einfach zu machen, das zu erreichen und noch viel wichtiger für, wenn man einmal da ist, auch da zu bleiben. Also, denn ja, selbst wenn man einmal eine Website performant hat, übermorgen wird ein neues Feature eingebaut und dann wird es wieder schlecht oder sowas. Ne?
Genau.
Also, genau. Aber hilft eben AMP, dass man da auf dieser guten Schiene bleibt.
Da finde ich das sehr schön, dass du im Backend quasi sehen kannst, wenn du was eingebaut hast, dass dann der AMP Site Help dir dann sagt, halt, das Element quasi, genau, das macht gerade die Seite kaputt. Damit ist es
nicht mehr Backend. Standard. Du gehst schon einen Schritt weiter. Backend, das ist dann, jetzt sind wir im WordPress, also für WordPress gibt es ein AMP-Plugin.
Genau.
Das bringt eben AMP, diese AMP-Capabilities nach WordPress, beziehungsweise macht es deutlich einfacher, sie zu benutzen. Das AMP-Plugin ist dennoch, ist heutzutage hauptsächlich an Entwickler gerichtet, weil es eben, es bringt einen, sag ich mal, zu 80-90% nach AMP, zur AMP-Kompatibilität hin, aber man muss immer doch noch an manchen Stellen Hand anlegen, je nachdem, welche Plugins und Themes man benutzt.
Wenn ich jetzt AMP bei mir auf meinem WordPress installiere, was passiert denn dann eigentlich mit meinem WordPress überhaupt? Ich soll irgendwie jetzt meine Seite schneller machen und so weiter, klang jetzt alles schon ganz interessant, aber was genau passiert denn eigentlich mit meiner Seite dann?
Ja, also AMP ist halt ein Web Components Framework, was eben bestimmte Regeln enforciert und auch bestimmte alternative HTML-Tags bereitstellt, eben zum Beispiel, ich meine, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, anstatt dem IMG für ein Bild muss man immer AMP-IMG schreiben und das ist jetzt nicht irgendwie, weil AMP alles branden will, das ist, weil das ist ein Webstandard, dass man eigene HTML-Tags hinzufügen kann und dieser modifizierte Tag, der hat automatisiert solche Dinge wie Lazy Loading, der forciert, dass auch eine Bildbreite und Höhe gegeben sind, was dafür sorgt, dass wenn man mobil wenn die Seite langsam lädt, dass es nicht dieses Relayout und Content-Shifting geben soll. Ich meine, wenn ihr mal irgendwo auf einer, das ist auch einer der wichtigsten Bereiche von AMP sozusagen, dass wenn ihr mal irgendwo in der Pampa wart und dann schlechtes Internet hattet, eine der nervigsten Sachen ist immer wieder, wenn man auf dem Handy eine Seite lädt und dann will man da klicken und dann hat sich der Inhalt verschoben, weil irgendwo anders was geladen hat. Und AMP, also das Gesamtframework AMP und auch die ganzen Restriktionen, die helfen dafür und sorgen dafür, dass das nicht passiert. Selbst wenn die Seite langsam lädt, dann hast du zumindest sollst du zumindest nicht dieses Relayout haben und so. Und wie das WordPress-Plugin jetzt funktioniert, ist, da gibt es im Prinzip drei Modi, standardmäßig aktiviert, weil es heutzutage der einzige 100% error-proof Weg ist der sogenannte Reader-Mode. Und das ist der, sage ich mal, der klassische AMP-Modus vom Plugin, das Plugin gibt es ja auch schon seit 3 Jahren oder so. Und da hat man eine zweite gemirrorte Variante von seinen Posts. die dann nicht das Theme verwendet, sondern ein simpleres Layout in einer M-kompatiblen Variante. Diese Varianten werden dann halt zum Beispiel von in der Google-Suche oder von Twitter oder anderen Providern, die AMP-Caches und AMP bereitstellen und AMP benutzen, geladen. Man kann sie aber auch natürlich einfach so im Browser öffnen, nur normalerweise wird man über den Browser nicht direkt dahin gelangen, außer über die Suchen oder über Google-Suche oder andere
AMP-Provider. Also, wenn ich dann AMP verwende, dann wird die gecached von anderen Herstellern, die Seite? Also von Browser, von Suchmaschinen wird die gecached?
Und ja, also es gibt verschiedene, theoretisch können alle möglichen Plattformen so einen AMP-Cache bereitstellen. Außer der Google-Suche hat es auf jeden Fall noch Twitter und einige andere. Ich weiß gerade nicht genau, wer es alles
ist. AMP-Project, da reden wir auch ein.
Ja, oh ja, okay. Ja. Und im Prinzip ist dieser AMP-Cache, dieses System ist nur noch ein Layer über AMP. Also AMP ist an sich ein Web Components Framework, was du einfach an deiner Seite einsetzen kannst, und in der Hinsicht kannst du, und dann ist deine Seite, benutzt dann einfach AMP. Also es ist dann nicht groß was anderes, als wenn du irgendwie React benutzt, außer dass das Framework komplett andere Prioritäten und komplett anders ist. Also man muss im Prinzip diesen AMP-Cache ist etwas über dem AMP-Projekt, über der AMP-Website selbst, das ein bisschen nochmal separat zu sehen. Um jetzt mal zurück zum Template-Modus zu kommen, man hat halt diesen Reader-Modus, weil dadurch, dass es komplett separat ist, nicht dein Theme benutzt, nicht deine Plugins benutzt, dafür ist gesichert, dass das AMP-kompatibel ist. Aber natürlich hat man so eine zweite Variante dann von seinem Inhalt, das hat jetzt keine... Da braucht man keine Sorgen machen wegen Suchmaschinen. Mit SEO ist da alles okay, das ist alles geregelt. Aber natürlich hat das langfristig im Prinzip, wirft das die Frage auf, warum hat man einen zweiten Inhalt? Also das Ziel wäre eben eher sein Inhalt in seinem richtigen Inhalt.
Native Mode, genau. Dass es quasi alles runtergedampft wird und dass das quasi da eingebaut wird. Aber dafür habt ihr ja schon auch eine Roadmap, wo ihr quasi hinwollt, was ihr quasi noch für vereinfachte Funktionen und wie quasi dem Entwickler immer mehr an die Hand gegeben wird, was er tun muss. Genau. Und da ist halt auch sehr viel Content, was ich schon gesehen habe, was halt überall verfügbar ist.
Genau, also ich gehe dann mal kurz, der Native-Modus ist praktisch der Modus, wo man hin sollte, wenn man AMP benutzt. Das ist der Modus, wo einfach deine Website AMP benutzt und du hast keine zweite gemirrored-Version. Dazwischen gibt es dann noch den Transitional Mode, der ist, wenn man eben auf dem Weg sich befindet, in Native Mode zu wechseln von dem Reader Mode, dann sollte man den Transitional Mode anschalten, der dann eben dafür sorgt, dass man hat dann immer noch eine zweite Variante, aber die benutzt dann ganz normal Plugins und Themes und zeigt einem dann eben alle Probleme auf, die man so hat, und man kann die dann nach und nach lösen, und das Plugin funktioniert so, dass wenn die Version komplett AMP kompatibel ist, dann wird die benutzt. Wenn nicht, dann wird die andere benutzt.
Okay. Und das ist ein sehr schöner Weg, wie wir das erreichen können.
Ja. Ja, und was du jetzt gerade noch gesagt hast, das Plugin, wie ich hatte eben kurz gesagt, das Plugin bringt einen, sag ich mal, 80-90% schon zum Ziel, aber man muss immer noch ein bisschen Hand anlegen. Solche Dinge wie zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, dass man nicht IMG schreiben soll, sondern AMP-IMG, das ist klar, wie das funktioniert, das kann das Plugin komplett automatisch regeln. Und sehr viele andere Sachen werden automatisch dann ersetzt und AMP-kompatibel gemacht. Das ist eben eine der Hauptgründe, wobei das AMP-Plugin hilft. Das also automatisiert so viel wie möglich eigentlich. Und dann gibt es noch eben andere Dinge, und es gibt da eben andere Dinge wie zum Beispiel, dass JavaScript nicht benutzt werden kann, dass nicht irgendwelches arbitrary JavaScript benutzt werden kann. Und da kann man natürlich nicht voraussagen, was das JavaScript gemacht hat und wie man das dann AMP-kompatibel macht. Und auch für solche Sachen haben wir eben, gerade in der Hinsicht wollen wir noch mehr machen, dass man dem Entwickler dann das deutlich einfacher macht, auch das Ziel da zu erreichen. Und in der Hinsicht ist auch was jetzt im 1.1 Release gekommen, und zwar ist es deutlich einfacher für einen Entwickler. Die wahrscheinlich typischste JavaScript-Funktionalität auf einer WordPress-Website heute ist das Hamburger-Menü. auf einer mobilen Website, also egal ob dann Hamburger ist oder nicht, ne? Das heißt immer Hamburger Menü. auf jeden Fall, dieses Menü ist ja eigentlich fast immer mit JavaScript, also dieses Öffnen und Schließen von dem Menü. Und das und dafür gibt es keine standardisierte Funktionalität in WordPress, deswegen ist es unmöglich, das automatisch zu regeln. Aber die Funktionalität, wie es implementiert wird, ist dennoch praktisch fast immer gleich. Und dazu haben wir jetzt in der 1.1 eine Funktionalität, dass man nur noch als Theme-Autor Add-Theme-Support-AMP kann man einfach Support hinzufügen für dieses Nav-Menu-Toggle heißt das da und muss man da einfach nur die IDs oder Selektoren angeben für wie das Menü-Element heißt, was dann getoggelt werden soll und wie der Button heißt, der das dann toggelt. Und dann wird der Rest automatisch geregelt. Vorher musste man da noch ein bisschen mehr herumhantieren mit AMP, Bind und anderen Dingen.
Wir schreiben es auf jeden Fall in die Shownotes, wo man das genau finden kann und nochmal
genau, zu den Release-Notes. Gibt auf der amp-wp.org Website, da gibt es auch einen großen Dokumentationsbereich, wo auch das abgedeckt ist.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen dazu nochmal eine gesonderte Folge, weil das wirklich ein sehr umfangreiches Thema ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon vom Prinzip her 17 Minuten rum mit dem Thema.
Ich finde es super spannend. Ich merke halt auch, es bläst ein bisschen auf, ja, aber es ist einfach sehr viel zu erklären und zu besprechen.
Ja, das machen wir mal extra. Machen. Wie gesagt, AMP und PWA sind sehr spannende Themen und werden wir auf jeden Fall für die Zukunft gebraucht.
Ja. Die letzte Sache, die ich noch dazu sagen will, ist, dass jetzt mit diesen beiden Releases von PWA 02 und AMP 1.1 endlich PWA und AMP, die beiden Plugins, kompatibel sind. Also jetzt könnt ihr AMP benutzen und Service Worker benutzen, die AMP-kompatibel installiert werden und so wirklich alles vom modernen Web benutzen.
Die Zukunft ist einen Schritt näher gekommen.
Sehr schön. Auf jeden Fall, ja. Das war ein sehr wichtiger Schritt.
Und Stichwort Zukunft. Ich würde mal sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Da wir jetzt schon so viel über zukünftige und Releases geredet haben, haben wir eine traurige Nachricht zu sagen. WordPress 5.2 verzögert sich, aber das hat gute Gründe. Sven, willst du?
Ja, ich kann was dazu sagen. Also es ist das Problem, es sind sehr, sehr viele Tickets offen und die werden halt eben nicht rechtzeitig zum ursprünglichen Release-Datum geschlossen. Soweit ich weiß, war das der 30.04. Und da hat man sich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben und das Ganze wird dann jetzt auf den 7. Mai verschoben, das Release. Und in dem Release enthalten es unter anderem halt der Recovery-Modus. Das heißt, dass es dann keinen wirklichen Widescreen auf Death mehr geben wird und unter anderem, die Side-Health wird dann kommen. Das ist immer ein gesonderter Punkt. Und also abgesehen noch von vielen, vielen kleinen Dingen, kann man sich dann anschauen auf mac.wordpress.org unter dem Bereich Core, da wird das ganz gut zusammengefasst. Die Side-Health, da wollte ich mal drauf zurückkommen, ist halt eine Sache, die soll den Leuten helfen. Es wird ein neuer Menüpunkt in WordPress unter Tools, da steht dann Side-Health und da stehen dann halt eben die Punkte, wo dann Vorschläge gemacht werden, wo die Seite analysiert wird und unter den Vorschlägen dann halt in Hinweise kommen, was ich an meiner Seite verbessern kann. Unter anderem ist das halt eben zum Beispiel, pass auf, deine PHP-Version ist halt eben veraltet oder deine Datenbank ist veraltet, update das mal oder auch ganz andere Dinge wie zum Beispiel, da sind Plugins, die sind nicht aktiv, deaktiviert die mal. Und was ich wirklich als Programmierer auch wirklich klasse finde an der ganzen Sache ist, es gibt da Hooks. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite, wenn ich beispielsweise Anbieter bin, also Hosting-Anbieter und sage, ich mache zum Beispiel automatische Updates selbst, da soll nicht stehen, du hast eine veraltete WordPress-Version, da kümmere ich mich schon drum, dann kann man halt eben bestimmte Checks wieder abstellen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eigene Checks da hinzuzufügen über einen entsprechenden Action-Hook. Und das schaut dann so aus, dass ich dann halt mich da reinhucke und dann halt eben dann die ganzen Parameter, ich glaube, ist in Form von einem Array. Ich weiß nicht, Felix, weißt du das?
Das weiß ich auch nicht.
Aber halt eben entsprechend strukturiert dann halt eben da reingeben kann, dass dann halt eben die richtigen Sachen an der richtigen Stelle angegeben werden. Also ich fand das echt eine klasse Sache. Zu den Checks kommt noch die Info dazu. Das finde ich auch eine super Sache. Das gab es vorher bei WooCommerce. Das ist der Bereich, wo dann halt eben die ganzen Informationen über die Seite angezeigt werden. Also welche Version von WordPress benutze ich, welche Version von PHP und so weiter. Vom Prinzip her einmal das komplette System abgebildet. Und was wirklich gut an der ganzen Sache ist, ganz oben drüber gibt es dann einen Button. Da steht dann, da klicke ich dann drauf und kopiere dann die ganzen Informationen in einer Zwischenablage. Das macht natürlich den Leuten, die einem helfen wollen, wenn man Probleme mit der Seite hat, natürlich unheimlich leicht, dann an die ganzen Systeminformationen zu kommen. Also ich finde es eine prima Sache. Die kommt jetzt dann auch in WordPress 5.2 und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich finde das echt richtig spannend.
Das wird immer einfacher. Es wird auch für, also wie gesagt, es ist halt das Schöne, dass wir immer mehr jetzt die Leute abholen, die also auch mit dem quasi den Widescreen, den Recovery-Modus und die ganzen Sachen, die jetzt mit 5.2 kommen, machen das halt das, was wir jahrelang verschlafen haben als WordPress, dass wir die normalen Menschen abholen, weil ich weiß noch aus meinen Anfangszeiten im WordPress-Forum, wenn jemand einen Widescreen auf Dev hatte, der war einfach verloren, weil dann musst du quasi das allererste Mal, musst du den ersten fragen, hast du überhaupt FTP-Zugang? Und jetzt überhaupt, dass du einem Support von irgendeinem Plugin sagen kannst, was hast du überhaupt für ein System? Und dass er die Frage beantworten kann, was hast du für eine PHP-Version? Ist halt sehr schön, dass wir das quasi mit 5.2 einführen.
Für die, die es vielleicht die Folge mit Alar nicht mitbekommen haben, Felix, kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was dann da passiert genau an der Stelle?
Ja, also der Recovery-Mode, also ist sozusagen, das Ziel des Ganzen ist, dass es jetzt möglich ist, dass selbst wenn ein Fatal Error passiert, dass ein Administrator von der Seite sich noch immer einloggen kann in WordPress und das Problem irgendwie lösen kann. Und irgendwie lösen heißt zumindest das Plugin, das den Fehler verursacht, vielleicht deaktivieren oder eben zumindest dann wissen, was passiert ist und es dem Entwickler mitteilen oder sowas. Es ist halt so, wenn jetzt ein Fatal Error passiert in WordPress, dann wird erstmal anstatt dieser White Screen of Death kommt ein etwas nicerer Screen, der dann eben wirklich beschreibt, hier ist ein, also ich glaube, das ist das englische Wort, das ist, glaube ich, this site is experiencing technical difficulties.
Wir kümmern uns mit Hochdruck um die Beseitigung des Problems.
Genau. Und wenn das passiert, dann dieser Screen ist auch anpassbar mit einem Drop-In, also wenn man irgendwas in seinem eigenen Site-Design haben will oder so, kann man das auch machen. Auf jeden Fall, noch wichtiger ist aber eben, wenn dann dieser Screen erscheint, dann wird auch eine E-Mail an den Administrator gesendet, beziehungsweise wird eine E-Mail an diese Admin-E-Mail-Adresse gesendet, das ist die Adresse, die man in den Settings, in den Einstellungen angegeben hat. Dahin geht eine E-Mail und die E-Mail enthält dann, ja, was ist da, da ist ein Fehler passiert, oder ein Fatal Error, und hier ist ein Link, ein geheimer Link, um den Recovery-Mode zu betreten. Und wenn man dann da draufklickt, dann wird ein Cookie auf deinem System platziert, dass man im Recovery-Mode ist. Und wenn man im Recovery-Mode ist, dann werden Plugins und Themes, die Fatal Errors verursachen, pausiert. Also technisch gesehen, praktisch ist das das Gleiche, wie sie sind deaktiviert, vielleicht aber eben temporär deaktiviert, so dass dann dieser Fatal Error eben temporär beseitigt ist. Und das Ganze passiert aber auch nur für den Nutzer, der im Recovery-Mode ist. Das heißt, das hat keine globalen Auswirkungen. Und wenn man dann eben, wenn das dann eben pausiert ist, hat man diesen Fehler nicht mehr, dann funktioniert das Backend wieder und man kann sich da einloggen. Und da wird dann auch erklärt, hier das und das Plugin oder das und das Theme haben den Fehler verursacht. Und dann kann man eben als Administrator dann sich entscheiden. Vielleicht ist das ein Plugin, was ich gar nicht so unbedingt brauche und es ist wichtiger, dass meine Seite jetzt sofort wieder geht. Wenn das der Fall ist, dann einfach das Plugin deaktivieren. Wenn das nicht so der Fall ist, was natürlich auch oft so sein wird, dann muss man eben schauen, was man macht. Kann man den Entwickler oder Entwicklerin kontaktieren. Und das Wichtigste ist einfach, dass einem klar ist, dass ein Fehler passiert ist, was für ein Fehler passiert ist und dass man in sein Backend kommt, weil vorher, wenn da irgendein PHP-Error ist, dann einfach nur White Screen of Death und man kann sich nicht mehr einloggen und dann ist großer Alarm.
Ja. Sehr schön. Ja, danke dafür nochmal. Wie gesagt, am 7. Mai kommt WordPress 5.2 dann raus. Hoffen wir mal, dass es bis dahin passt und dann könnt ihr euch das alles mal angucken. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit,
den WP. Das ist in ein paar Tagen.
Das ist schon in ein paar Tagen. Das wäre dann irgendwie Ende nächster Woche oder Mitte nächster Woche, ne? Genau. Also von daher, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, halt sich das WordPress-Beta-Plugin runterzuladen, wo man dann halt die Möglichkeit hat, in seinem WordPress die aktuelle Beta-Version oder sogar die Version, die an der gerade gearbeitet wird, runterzuladen und die dann auszutesten. Würde ich aber auch nur lokal empfehlen, bitte nie bei der Live-Seite machen. Also, aber ist dann schon mal interessant zu sehen, was gerade passiert.
Genau, alle, die Plugins und Themes haben, haben auch schon vom WordPress-Plugin-Verzeichnis den Hinweis gekriegt, bitte mal mit der neuen Version testen.
Genau. Also wer ein Plugin für WordPress programmiert hat, der sollte das mal testen mit der 5.2er-Version, mit der Beta-Version, um zu gucken, ob es dann da knallt.
Genau, dann wären wir doch schon bei der letzten News.
Bei der Lara Berg.
Ja, dann mach mal.
ja, also es geht darum, der Gutenberg, der wurde ja zum einen auf Drupal portiert. Den gibt es ja dann auch, ich weiß nicht, als Plugin, aber auf jeden Fall kann man ihn mit Drupal zusammen benutzen. Das hat wohl ein paar Leute inspiriert, die mit Laravel zusammenarbeiten. Laravel ist halt eben ein PHP-Framework, mit dem man auch unter anderem Webseiten bauen kann. Und ja, den hat man da jetzt integriert, beziehungsweise nicht in Laravel direkt, sondern man kann ihn sich in Laravel integrieren. Und ja, und kann den dann halt eben dann da nutzen. Man hat dann halt eben dann auch die Möglichkeit, da mit den Laravel-eigenen Uploader halt Dateien reinzuladen und so weiter. Also das befeuert alles so ein bisschen so die Grundidee halt eben dann die ganzen Gutenberg-Blöcke in Zukunft auch ein bisschen unabhängiger zu halten. Da gab es dann die guten Cloud, da hatten wir uns mal drüber unterhalten. Da sind ein paar Leute aus, ich glaube Finnland war das.
Ja, ja, also irgendwas Nordisches.
Genau, genau. Und die haben sich dann zur Aufgabe gemacht, dann halt eben eine Cloud zu machen, ein unabhängiges Repository für die Gutenberg-Blöcke. Und Ziel wäre es aber, zu den Plugins und den Themes in den wordpress.org, da gibt es, glaube ich, auch ein Proposal zu, dass man dann da einen eigenen Gutenberg-Bereich hat, dass man die dann vom Prinzip her aus also über WordPress hinaus noch woanders nutzen kann. Also ich finde die Idee ganz schön, dass hier von anderen auch aufgegriffen wird. Vielleicht entwickelt sich daher was.
Und das ist jetzt schon, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist jetzt schon echt schon nutzbar, dieses Laravel.
Ja, das ist in der ersten Beta-Version da, genau. Das kann man sich schon mal anschauen und dann mal ausprobieren und dann da so ja, mittesten und da vielleicht mitentwickeln.
Ja, das ist ganz interessant. Ich finde ja auch, wie Gutenberg da umgeht mit, das sind ein bisschen die Konflikten, die Conflicting, wie nennt man das in Deutsch? die gegensätzlichen Ansätze im Prinzip. Also dass man eben zum einen unabhängig sein will und einfach nur alles in JavaScript, was eben das fördert, dass andere Systeme es einfach aufgreifen können. Aber auf der anderen Seite eben dadurch, dass WordPress immer noch von PHP kommt, muss man und auch bestimmte WordPress-spezifische APIs hat, muss man schauen, wie man da eine gute Balance findet, dass man irgendwie beides gut abdeckt.
Ich muss sagen, ich habe es mir selber noch nicht genau angeguckt, wie man die Blöcke programmiert. Ich habe mich mal intensiver mit React auseinandergesetzt, aber das mit den Blöcken ist ja dann auch React. Das müsste ich mir dann nochmal anschauen, irgendwie, wie das genau funktioniert.
Es gibt zu dem Thema ein ganz interessantes Issue bei Gutenberg im Moment, wo eben diskutiert wird, wie soll man mit diesen serverseitigen Blöcken umgehen, ob man das irgendwie auch anders regeln kann, weil da muss man jetzt im Moment ja ganz spezifisch WordPress-Code schreiben das Nebenproblem davon ist, dass man auch praktisch den Code einmal in JavaScript und einmal in PHP schreibt, was auch ein bisschen unsinnig ist, aber heutzutage eben nötig.
Ja, also ich finde es ganz schön, wenn das auf jeden Fall die Möglichkeit gäbe, das von anderen Systemen halt auch zu nutzen, wenn man das halt im Hinterkopf behält. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich fände es auf jeden Fall ganz gut.
Ja, auf jeden Fall spannend.
Ja, und im Sinne der Open-Source-Community. Ja, also. Ja, thematisch sind wir, glaube ich, erstmal durch.
Reicht, glaube ich. Also wir haben jetzt quasi den Rahmen gesprengt.
Stopp, nein. Nicht ganz. Wir müssen die Termine noch hinten dranhängen. Also die sollten wir dann nicht vergessen. Also die machen wir kurz noch eben. Wir haben am 30.04., das müsste morgen sein, in Hamburg um 19 Uhr ein Meetup, da steht jetzt kein Thema bei. In Neustadt, das müsste es bei der Michaela Steidel sein, wenn ich das in richtigen Erinnerung habe, da geht es um Mehrsprachigkeit mit Polylang, das ist das kleine Gemütliche, das ist am 2.05. um 18 Uhr. Dann haben wir nochmal am 2.05. in Dortmund das Meetup, das ist WordPress SEO mit Yoast, auch um 19 Uhr. 7.05. ist ja schon die Woche danach, da kommen wir nächste Woche nochmal zu. Ansonsten einfach auf wpmeetups.de gehen. Ich weiß nicht, ob jetzt momentan noch ein weiteres WordCamp ansteht. Ich habe die Seite jetzt nicht auf, aber auf jeden Fall steht bald das WordCamp EU an. Da gibt es, glaube ich, auch noch Tickets, soweit ich weiß.
Auf jeden Fall.
Genau, ich schaue nochmal ganz kurz auf die Seite. Ansonsten
ist noch nie jemand ohne ein WordCamp-Ticket auf einen Word. Also es hat noch nie bei WordCamp Europe ein Platzproblem gegeben.
Genau, also ist, glaube ich, genug Platz für alle da in Berlin und ist ein sehr gutes.
Notfalls fallen die Tickets vom Laster. Also wer noch was braucht, quasi einfach nur in der Community rumfragen. Jemand wird garantiert Tickets haben, weil es werden mit 2 bis 2.500 Leuten gerechnet. Für ein paar Leute aus Deutschland ist immer noch Platz.
Genau, das denke ich auch.
Gut. Das ist aber eine breite Schätzung, 2 bis 2500 Leute.
Wie gesagt, also ich weiß, dass sie 2, 3 oder 2 irgendwas quasi schätzen und da ist halt immer noch Luft. Also ich meine,
die werden ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass du gesagt hast, 2.
2 bis, also 2000, Entschuldigung, Entschuldigung.
Ja,
mein
Kopf
war eine 2K, du hast völlig recht. Also es werden Minimum 2 und maximal 2500 Leute kommen.
Ja, sorry für, ich musste mal ganz genau nachhorchen. Ja.
Ist okay. Genau sein ist richtig. Okay, ich würde sagen, dann wären wir durch.
Ja, auf jeden Fall.
Packen wir zusammen, bis nächsten Montag, würde ich sagen.
Genau, alles klar, wunderbar. Tschüss und danke Felix nochmal.
Danke auch.